Herzlich willkommen zurück aus den Ferien. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Das Jahr mit der Fußball-Heim-EM für die deutsche Herren-Nationalmannschaft. Kann ich mal meine Folie haben? Sehr gut. Das Jahr der Olympischen Spiele in Paris. Das Jahr, in dem Einwegpfand sich auch auf viele Milch- und Milchmixgetränke erweitert. Die Rente ohne Abzüge wird steigen in Deutschland auf 66 Jahre. Aber wir wissen ja, dank Udo Jürgens, da fängt das Leben richtig an. Wer Anfang April in Mittel- oder in Nordamerika ist, der kann eine totale Sonnenfinsternis bestaunen am 8. April. So, jetzt müssen wir uns einigen, wer klickt. Du darfst mir einmal die zweite Folie reinmachen und dann ab da übernehme ich dann. Sehr gut. Das ist nicht die zweite. Soweit bin ich noch nicht. Ihr könnt nicht? Okay. Okay, vielleicht habe ich... Nee, doch, da steht die Sonnenfinsternis. So, völlig durcheinander. Ich habe meine Beschriftung falsch gemacht. Also, 8. April in den USA, in Mexiko, wer eine totale Sonnenfinsternis erleben will, kann dort hingehen. Wir haben aber auch in der christlichen Welt einige Ereignisse, zum Beispiel, und jetzt darf ich nämlich drücken, der Willow-Kongress findet mal wieder statt, oder im April gibt es die Ratstagung unseres Landesverbandes, wo es einige wegweisende Entscheidungen für den Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden besprochen werden. Unser Bund 25 heißt das Thema, also dieses Jahr ist noch Beratungszeit, 2025 werden Entscheidungen getroffen, wie es mit unserem Bund weitergeht. Das Gemeindejugendwerk der Baptisten veranstaltet das BUJU im August, Bundesjugendtreffen im August in Otterndorf. Und wir haben auch in der Kreuzkirche ein paar Mal das GJW zu Gast, das GJW, das Gemeindejugendwerk der Baptisten. Unter anderem findet im Frühjahr ein Seminar hier in der Kreuzkirche statt, Führen und Leiten. Und im Oktober haben wir die Schulung zur sicheren Gemeinde mal wieder zu Gast. Manche Dinge kommen aber auch regelmäßig jedes Jahr wieder. Zum Beispiel werden manche Geschenke von Weihnachten direkt jetzt schon wieder umgetauscht. Oder manche sind vielleicht auch schon kaputt gespielt worden. Andere Termine kehren jährlich wieder. Wir haben die Allianz Gebetswoche schon gehört. In 8 Tagen geht das los. Genau. Oder die Jahresgemeindeversammlung, die im März dann kommt. Aber was am ersten Sonntag im neuen Jahr wirklich zählt, ist doch eigentlich nur eins, oder? Die neue Jahreslosung. 1. Korinther 16, Vers 14, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung für 2024. Und um ehrlich zu sein, ist es eigentlich nur eine Abschiedsformel im ersten Brief an die Korinther. Da, wo dieser Bibelvers steht, da kommt nicht mehr viel. Das sind die letzten 12 Verse des Korintherbriefes und sowohl Luther als auch die Gute-Nachricht-Bibel überschreiben diesen Abschnitt schon mit der Überschrift Abschließende Ermahnungen und Grüße. Und dieser Satz ist eine Erinnerung an das, was in den vorangegangenen 16 Kapiteln eigentlich auch schon eingehend besprochen wurde. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen in die Rahmenbedingungen dieses Briefes. Das antike Korinth, es lag 6 Kilometer südlicher als das heutige Korinth und circa 75 Kilometer westlich von Athen. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ancient Korinth, das antike Korinth und der zweite Punkt drüber ist das heutige Korinth. Es liegt an der Landbrücke zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes. Keine Ahnung, ob ich die Dinge alle richtig ausspreche. Östlich der Saronische Golf, an dem auch Athen liegt, und westlich der Korinthische Golf, also was ein bisschen aussieht wie ein sehr großer See, hat nach links bei Patras Zugang zum Meer. und deswegen ist das ein Golf. Und weil südlich von dieser Halbinsel die Stürme ziemlich unberechenbar waren und es außerdem ziemlich viel Zeit gebraucht hat, um unten drumherum zu segeln, sind die meisten Handelsschiffe nach Korinth gefahren. Und in Korinth, da gab es zum einen zwei Häfen, also in beiden Golfbuchten gab es einen Hafen, und zum anderen gab es zu diesem Zeitpunkt so eine Art Gleissystem, um die Waren von dem einen Hafen zu dem anderen Hafen zu fahren, und hin und wieder sogar, oder ich kann nicht sagen wie oft, aber kleinere Schiffe, die auf diese Wagen draufgepasst haben, haben die ganzen Schiffe über Land gefahren, von einem Hafen zum anderen, weil das zeitsparend war. Und das ist ungefähr da, wo heutzutage der Kanal liegt. Also heute verläuft da ein Kanal und die Schiffe können direkt durchfahren. Aber damals wurden sie entweder abgeladen und ein neues Schiff wurde beladen, oder das ganze Schiff wurde über Land gekarrt. Und das war natürlich eine strategisch sehr gute Position. Korinth war da an einem Nadelöhr. Viele Menschen kamen vorbei. Und Korinth wurde eine reiche Handelsstadt. Es führte natürlich auch dazu, dass wahnsinnig viele Menschen durch die Stadt kamen oder vielleicht auch dorthin gereist oder hingezogen sind, weil die auch was abhaben wollten von dem Reichtum der Stadt. Das wiederum hatte zur Folge, dass alles Mögliche auch an Bräuchen oder Religionen oder auch an schlechten Sitten in die Stadt kam und dort weitergelebt wurde. Oder anders gesagt, Korinth war eine Stadt voller Götterverehrung, Unmoral und Saufexzesse. Und es war teilweise so schlimm, dass es das sprichwörtlich gab. Also Leben wie ein Korinther beschrieb zur Zeit des Paulus ein Synonym für einen zügellosen Lebenswandel. Und in diesem Umfeld musste die korinthische Gemeinde sich also behaupten. Um sie herum war alles erlaubt und jeder hat also getan, wonach ihm eben der Sinn stand. Und aus dieser Welt heraus hatten die korinthischen Christen ja auch zu Jesus Christus gefunden. Also sie kannten die korinthische Art zu leben sehr gut. Aber als Christen war es eben nicht mehr angesagt, andere Menschen übers Ohr zu hauen oder wilde, ausschweifende Orgien zu feiern. Und es nicht, weil unser Gott ein Gott der Verbote ist. Nein, er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und es ist einfach nicht jede Art von Verhalten sinnvoll und gut für den Menschen. Und das ist, warum Gott manche Dinge verbietet oder empfiehlt, sie nicht zu tun oder so nicht zu leben. Jetzt ist es aber trotzdem so, nach seiner Bekehrung das eigene Leben so auf einen Schlag komplett zu ändern, das ist keine leichte Übung. Das kostet Kraft und man braucht die Hilfe des Heiligen Geistes. Die Christen in Korinth, die hatten immer wieder Probleme, das alte Leben, dieses korinthische Leben hinter sich zu lassen. Und teilweise wurden dann alte Lebensgewohnheiten auch wieder langsam aufgenommen und haben sich wieder reingeschlichen. Es gibt sogar Fälle, wo die Menschen ihren Lebenswandel mit ihrer christlichen Freiheit begründet haben. Also sie haben gesagt, ich bin doch durch Christus befreit, ich kann doch dann leben, wie immer ich denke. Da gibt das ist die Diskussion in Kapitel 5 zum Beispiel. Ein Mann lebt mit der Frau seines Vaters zusammen, also mit seiner Stiefmutter. Es ist eine Sache, sagt Paulus, die selbst unter den Nichtchristen als seltsam galt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber die Gemeinde ließ das als Freiheit unter Jesus Christus einfach laufen und niemand sagte etwas dazu. Manche waren sogar stolz darauf, dass sie die Freiheit durch Jesus Christus so gut verstanden hatten. Andere Gründe, warum Paulus den Brief an die Korinther geschrieben hat, waren dann Streit oder Machtfragen in der Gemeinde. Die Frage, ob man Götzen Opferfleisch essen darf oder missbräuchliche Auslegungen, wie man das Abendmahl feiert oder wie man die Geistesgaben auslebt. Und wenn man so viele heiße Themen in der eigenen Gemeinde am Laufen hat, da muss man dann schon auch ein Konzept finden, damit man nicht miteinander oder aneinander verzweifelt. Und ich glaube, die Liebe könnte Paulus Mittel der Wahl gewesen sein. Denn das komplette Kapitel 13 stellt er unter das Thema die Liebe, beziehungsweise er stellt die Liebe in diesem Kapitel über alles andere. Interessant ist dabei übrigens, dass seine Ausführungen über die Liebe in den Kontext der Geistesgaben reingestellt wird. Und während in Korinth wohl noch darüber diskutiert wurde, was mehr wert ist, die prophetischen Weissagungen oder das Reden in Zungen und in fremden Sprachen oder was auch sonst, da brachte der Paulus die Liebe ins Spiel. Und er stellte die Liebe über die anderen unterschiedlichen Begabungen, die der Heilige Geist schenkt. Wir haben vorhin schon den 1. Korinther 13 gehört und ich habe ein Beispiel euch nochmal mitgebracht. Der erste Vers, auch sehr bekannt: Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprachen der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Und jetzt habe ich uns mal ein Hörbeispiel mitgebracht. Wir haben hier ein Crashbecken. Ihr könnt es vielleicht nicht so gut sehen, aber es ist auch hier schon ein bisschen demoliert. Ja. Und hier haben wir Chimes, ist es richtig ausgesprochen? Chimes. Es ist so, danke Todde übrigens für das Sponsoring. Es ist offensichtlich kaputt und wir hören jetzt mal, was Paulus meint, wenn er sagt, das klingt dann wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Also eventuell Ohren zuhalten, wenn ihr wollt. Ja, klingt nicht schön. Vielleicht, wenn man hier drüben auf die kaputte Stelle haut. Es wird nicht besser. Als Gegenbeispiel, als Vergleich, wie etwas schön klingen kann. Ich habe vorhin einen kleinen Test gemacht mit ein paar Kindern, die hier schon waren. Die meinten definitiv das. Wie ist es für euch? Was klingt besser? Das hier? Oder? Ja, ich glaube, die Wahl ist eindeutig. So stelle ich mir das vor, auch einfach mal, um das zu hören. Ja, nicht immer nur, na jetzt aber. Um das mal zu hören, nicht immer nur sich das vorstellen zu müssen, dachte ich, ist ganz gut, da mal reinzuhören, wie das klingt. Und ich finde, man kann hier sich wirklich vorstellen, man kann Liebe hören und hier halt nicht. Paulus macht noch zwei weitere Negativbeispiele. Er sagt, ohne Liebe bin ich nichts. Und er sagt, ohne Liebe nützt mir alles Gute nichts, das ich tue. Und dann zählt Paulus auf, was die Liebe alles kann und was sie alles tut. Die Liebe ist geduldig, sie ist gütig, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Die Liebe sucht keinen eigenen Vorteil und sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Die Liebe ist nicht schadenfroh. Und das ist auch noch lange nicht alles, was er aufzählt. Wir haben vorhin noch mehr gehört und ihr könnt das gerne nachlesen im 1. Korinther 13. Kapitel. Wenn man schnell drüber liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, die Liebe sei ein Waschlappen, die alles mit sich machen lässt. Vielleicht kennt ihr solche romantischen Dramen, wo zwei Menschen sich in einer Beziehung befinden, und einer der beiden leistet sich immer wieder so grobe Schnitzer, vielleicht sogar bis hin zu Fremdgehen. Und die andere Person, die muss das immer ertragen und verzeiht noch so jeden dreisten Fehler. Gibt viele Filme, die von diesem Motiv leben. Aber das ist hier nicht gemeint. Weder in 1. Korinther 13 noch in Kapitel 16 ist das so gemeint, dass man alles einfach nur geschehen lassen soll. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, steht hier. Aber Handeln in Liebe ist nicht alles durchgehen lassen. Ich möchte euch das an einem Beispiel zwischen Eltern und ihren Kindern erklären. Ich hoffe, dass ihr mir dabei folgen könnt, egal ob ihr Kinder habt oder nicht, denn Kinder gewesen seid ihr vermutlich alle. Folgende Aussage eines Vaters strahlt nicht gerade sehr viel Liebe aus. Wenn der Vater sagt, ich reiße mein Kind mit voller Kraft an beiden Armen nach hinten, klingt, als würde der Vater seinem Kind einfach nur wehtun. Setzen wir diesen Satz aber in Kontext. Eine vielbefahrene Straße. Ein Kind rennt auf dem Gehweg vor seinen Geschwistern weg. Vielleicht spielen sie Fangen oder sie machen Quatsch. Und das Kind achtet nicht mehr auf die Straße und achtet nicht auf diese Autos und die Gefahr. Und im letzten Moment packt der Vater das Kind und er reißt es an beiden Armen aus der Gefahrenzone heraus. Welcher Vater erscheint uns jetzt liebevoller? Der, der reißt? Oder der, der das Kind rennen lassen würde? Natürlich der, der sein Kind vor der Gefahr schützt, auch wenn dieses Schützen dem Kind wohl kurz Schmerzen verursacht. Und vielleicht müsste man auch noch ein bisschen weitergehen und ein Beispiel suchen, in dem Eltern sich zwischen Kind und Gefahr werfen, wo Eltern vielleicht sogar verletzt werden dabei, wenn sie ihr Kind beschützen. Und das zeigt eine Liebe, die nichts für sich selbst will, sondern die alles hingibt und opfert. Und das ist doch was, was uns auch bekannt vorkommt durch Jesus Christus. Bei so einem Beispiel fällt es mir zumindest wesentlich leichter zu verstehen, was es heißt, es in Liebe geschehen zu lassen. Jetzt ist es aber so, in der korinthischen Gemeinde war das Hauptproblem nicht Kinder und vielbefahrene Straßen. Es ging um Spannungen, Streit oder sogar Spaltungen in der Gemeinde. Einiges deutet auf Klickenbildung hin. Manche meinten, Apollos sei der beste Prediger, andere fanden Paulus oder Petrus besser. Dann gab es noch welche, die sagten, sie würden einzig Jesus Christus nachfolgen, was ja indirekt auch bedeutet, sie legen sich alles, was sie haben, selbst aus an schriftlichen Berichten und hören einfach nicht auf diese drei vorher genannten Theologen. Und das sind dann theologische und das sind dann zwischenmenschliche Fragen. Und es ist noch viel schwieriger, das zu tun, was 1. Korinther 16, Vers 14 vorschlägt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das Beispiel mit dem Kind, das finde ich noch ganz einleuchtend. Aber wie zeichnet sich sowas im Gemeindeleben ab? Oder im Miteinander, in der Nachbarschaft oder an der Uni, in der Schule, am Arbeitsplatz. Wenn man täglich mit Menschen zu tun hat. Ich stelle mir das vor allem in der Gemeinde, wie es in Korinth ja die Zielgruppe war und wir es auch heute sind, eine Gemeinde. Ich stelle mir das so vor, in Besprechungen jeglicher Art. Und dabei ist es egal, ob Gemeindeleitung oder Kinderstunde, Foyer-Café oder Fashion-Barbecue. Es muss im Fokus stehen, was das Beste für die Sache ist. Nicht der Lieblingsplan eines Einzelnen sollte sich durchsetzen, sondern das, was für die Gemeinde Gottes gut ist. Das, was Gott dient, was den Menschen dient, darum soll es gehen. Und nicht nur das, sondern auch der Umgang in den Gesprächen sollte geprägt sein von Liebe, von Höflichkeit. Und dazu gehört, einander ausreden lassen, oder sich bemühen zu verstehen, was der andere gerade sagen will, was der Standpunkt meines Gegenübers ist. Wirkliche Liebe ist nicht Schwäche, Gutmütigkeit oder feiges Beschwichtigen und Beschönigen. Wirkliche Liebe will mit ganzem Ernst und ganzem Einsatz das echte Leben für die Gemeinde und für die Menschen. Und ich wünsche uns, dass wir diese Jahreslosung, dass wir sie noch oft zu lesen und zu hören kriegen. Und ich wünsche uns, dass es ganz tief ins Herz reinsickert und dass wir immer mehr lernen, diese Jahreslosung, wie wir sie in unseren Alltag einfließen lassen können. Und das ist dann egal, bei was das ist, ob wir jetzt die großen Sportereignisse verfolgen oder die Entwicklungen von unserer Bund 25 oder die Jahresgemeindeversammlung, wahrscheinlich sehr viel näher dran an den meisten von uns, da mit Liebe miteinander umzugehen, bei den Themen und Entscheidungen in der Kreuzkirche oder im Umgang mit unseren Mitchristen und auch allen anderen Mitmenschen. Alles bei uns geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Amen.